Okay. Herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Wir haben eine neue Episode mit neuen Gästen, mit dem Cyril und mit dem Loris. Ich kenne die beiden Jungs schon seit dem Studium, respektive schon früher. Gehört ihr jetzt gerade im Intro, wenn wir loslegen, wo wir schnell über das reden. Sie reden vor allem auch über ihre Businesses, die sie haben. Der Cyril ist schon ein bisschen länger unterwegs als der Loris. Er erklärt, was er alles macht, welche Projekte er am Start hat. Der Loris erzählt natürlich über Mood Talk, wie das so angelaufen ist. Wir reden über Networking, wir reden über Hybrid-Schaffen und welche Werte da wichtig sind. Der Loris zitiert natürlich Weltklasse noch einen Professor, welche Attribute der wichtig finden, welche Dimensionen da wichtig sind, damit ein Team gut kann funktionieren. Wir reden über Behörden und Unterstützung von verschiedenen Behörden im Alltag, im Business, wo man halt auch braucht, wenn man ein Business startet. Und wir reden vor allem über Zukunft, neue Technologien und neue Trends, wo wir sagen, wo informiert ihr euch, welche Trends sind das wichtig an, vor allem was sind die Herausforderungen von der Zukunft. Richtig cooler Navigator-Talk mit dem Loris und mit dem Cyril. Jetzt viel Spaß, es geht weiter, Vollgas, Navigator Podcast, jetzt geht's los. Sind wir ready?
Ja, ready.
Set, go. Okay, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Es ist Dienstagabend, 6 vor 10 Uhr. Cyril und Loris sind bei mir am Tisch. Wir haben gerade gesagt, schalten wir sein Handy aus. Der Loco macht noch schnell eine gute Story. Wir haben drei Leute heute am Tisch, die sich unter anderem kennen vom Studium, auch schon der vorherigen Geschichte, können wir nachher darauf eingehen, ihre Wege gegangen sind und jetzt eigentlich ähnliche Sachen sind, aber gleich komplett andere Sachen sind. Und wir haben gesagt, Jungs, wenn wir uns schon treffen und ein kleines Update machen, machen wir doch schnell einen Podcast aufnehmen und halten das fest, was gerade so läuft und teilt die Sachen. Loris, herzlich willkommen im Navigator Podcast, Premiere.
Ja, merci vielmals, dass wir natürlich da dafür ziehen, als wirklich leidenschaftlicher Zuhörer von dem Navigator Podcast. Ich bin froh, dass wir wieder zurück sind. Möchte ich auch noch mal erwähnen. Es war eine lange Sommerdurchstrecke gewesen. Ich glaube, für alle Zuhörer rede ich wahrscheinlich für alle. Und bin froh, dass ihr wieder da zurück sind. Und merci, dass wir da dafür ziehen.
Ja, kann ich dem Loris nur zustimmen. Danke für die Einladung. Es ist cool, euch wieder mal zu sehen und zu hören, was bei euch so läuft. Und auch ich bin leidenschaftlicher Zuhörer von diesem Podcast und freut es, dass du zurück aus der Sommerpause bist.
Ja, danke Jungs, es irrt mich sehr. Es ist wirklich herzig, also ich muss sagen, vor allem der Loris ist wirklich einer, quasi jeden Samstagmorgen um 9 Uhr schreibt in mir hässig, was ist eigentlich los, die Episode ist noch nicht oben, oder wenn kommt endlich die neue Saison zurück. Und da sind wir Jungs, nach dem Januar, für jetzt dir, also Highlight nach Highlight, kann man das was auch sagen. Ich habe mir vorher überlegt, von wo wir uns eigentlich kennen. Und ich meine, klar, Studium, ja, wir haben dort sicher Kontakt gehabt, aber eigentlich hat es angefangen.
Sommerjob.
Sommerjob.
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich noch wegweisend gewesen für sicher mal meine Industrie nachher. Alkohol und Tabak. Wir haben im Alter von 18 das dritte miteinander dürfen beim Janik, seinem Vater, und der Divisa. Schnapshersteller aus Willisau haben wir dürfen go Sampling machen und den Leuten Schnaps antreiben. Und dort haben wir uns erst mal getroffen, sind uns über den Weg gelaufen. Und dann,
wir haben natürlich das Team das Binomen gemacht natürlich und durch ganz Basel-Bern und weiss nicht, wo durch die Häuser, Siri und ich, gute Fahrer gewesen.
Genau. Und dann,
bist sogar der Einzige, der bei der ersten Mission, wo wir hatten, dort haben wir noch Bodystyle und Trocken verteilt, bist du, glaube ich, der Einzige, der dürfen
fahren. Ja, das ist eigentlich mein einziger Benefit, den ich in der Gruppe gebracht habe. Ich glaube, auch der Grund war, warum ich den Job bekommen habe überhaupt. Aber witzige Erfahrung gewesen und cool gewesen, euch zu treffen.
Und das war dann noch, wo man noch nicht ein Bluetooth-Handy im Auto verbunden hat, haben wir den Stick reingeschoben.
Ja, stimmt, Stick und CD.
Aber es war dann nach der CD.
Stimmt. Der CD war, glaube ich, immer drin gewesen, das weiss ich noch. Bei den Devices sind immer, jedes Auto hat irgendeinen DJ-Hit-CD drin gehabt. Das war Horror gewesen, weil wenn du nichts dran gehst, dann hast du immer die hören. Ja, das stimmt. Und dort haben wir uns eigentlich kennengelernt und nachher haben wir sie immer wieder gesehen. Unter anderem dann in St. Gallen, oder, im Studium. Und im Nachgang halt immer wieder gesehen. Ja, Loris, erzähl doch du mal zuerst den Leuten, ich kann mir vorstellen, viele wissen ein bisschen, wie, wo, was, wer du bist, wissen aber nicht genau, was du alles machst. Sie sehen dich immer in meinen Storys. Monte Basso, oder? Weltbekannt. Ist nicht so schwierig, gell? Ist natürlich privat noch Account, nimmst nicht alle an.
Aber erzähl doch mal, Loris, was läuft aktuell bei dir so in deinem geschäftlichen Umfeld, sagen wir? Entrepreneur.
Ja, vielleicht nach dem Studium in Accounting Finance habe ich mit einem Drohnen-Startup angefangen, im wunderbaren Zürich, Voliro, das ETH-Spin-Off. Und dort eigentlich das Business Development aufgebaut. Spannende Zeit gewesen. Eine spannende Industrie. Dann aber gemerkt, dass wirklich auch ein bisschen, glaube ich, so der Drang ist, etwas selber zu starten. Und habe dann eigentlich schon während der Zeit bei Voliro eigentlich nebenbei mal mit einer Gruppe gestartet von verschiedenen Leuten, verschiedenen Backgrounds, wo wir immer wieder solche Brainstormings gemacht haben. Und die Idee war so, zwei Techies und zwei Business-Leute und haben dann eigentlich mal angefangen mit, erst war es ein Recruiting-Netzwerk, wenn wir gesagt haben, look, bewerben und das ganze Recruiting ist doch für die Bewerber, für die Jobsucher mühsam, aber für die Firma eben auch mühsam. Das habe ich dann bei Voliro gesehen, wo wir haben angefangen, Leute einstellen. Haben das mal angeschaut und gemerkt, okay, das ist eigentlich jetzt nicht das, für das, was wir brennen. Haben dann eigentlich gesagt, der Cyril, also nicht der Cyril, der neben mir hockt, sondern der Cyril Innerbizin, noch ein altes Dossier, wirklich ein Map rausgeholt aus der Schublade und gesagt, hey, look, vor zwei Jahren haben wir mal die Idee gehabt, so ein Twint for Customer Service. Es ist doch so mühsam, das WhatsApp for Business ist nie durchgekommen. Und jetzt heute musst du bei Zalando über ein Webformular, beim Snooze-Haus musst du über ein E-Mail und bei Neowise musst du über ein WhatsApp schreiben. Yeah. Wieso können wir nicht alles in einem Kanal drin haben? Oder? Ja. Dann haben wir das mal angeschaut, haben wir gemerkt, guck, das heisst hinten aus eigentlich noch recht viel. Müsstest du so eine Threema oder so das entwickeln? Yeah. Dann haben für das brauchen wir nicht. Und sind eigentlich auf die Idee oder das Konzept von Mood Talk, das wir jetzt auch machen. Und das ist eigentlich eine hybride Austauschplattform, wo Teams und vor allem Mitarbeiter ihre Resilienz können stärken können. Und die Idee ist eigentlich, dass du wirklich über deine Mood, deine Stimmung beim Arbeiten tust, reden und diskutieren. Und dich austauschst, ist, wie können wir eigentlich generell besser zusammenarbeiten, effizienter zusammenarbeiten und vor allem eigentlich in so einem hybriden Arbeitsumfeld wie heute. Und ja, wir starten mal einfach der Idee. Viele Interviews gemacht. Die Leute, die hier zuhören, mal sich Zeit genommen haben für so ein Interview, merci vielmal. haben dann, am Schluss über 70 Interviews mit verschiedenen Firmen gemacht und gemerkt, okay, da ist ein grosser Need rum. Und haben dann eigentlich, da kann man wieder auf Cyril da verweisen. Er hat den Jonas uns vermittelt, der jetzt für uns den MVP für die Software entwickelt hat und sind jetzt in der Pilotphase. Mit zwei grossen Unternehmen, um den Mood Talk in die Unternehmen zu bringen.
Ja, ist geil. Also ein wichtiges Thema und auch, ich finde es eben eine spannende Kombination, weil ich habe das Gefühl, die Talks, die wir jetzt zum Beispiel in der letzten Woche geführt haben, sind plötzlich so Software, App-Entwicklung Sachen auch gewesen, oder? Wie schließt sich das an? Also plötzlich eigentlich ein anderes Thema auf dem Radar, nebst dem eigentlichen Kernproblem, das er löst. Schnell zum anderen gehst du, dem Moderator. Nein, Cyril, bei dir ist ja das nicht einfach nur ein Ding, sondern du hast recht viele Projekte am Start. Wie kannst du arbeiten, was du nach dem Studium gemacht hast und dann, wie sich das einfach
entwickelt? Also ja, mein Studium war eigentlich so ein bisschen der zweite Schritt gewesen, nachdem ich mein erstes Lebensziel, Hockey-Profi werden, leider knapp verfehlt habe. Ich habe aber aus dieser Zeit mit mehreren Auslandaufenthalten in Schweden und in den USA vor allem etwas mitgenommen, und das ist die Abhängigkeit von Snooze. Die ist sehr bekannt für Eishockey-Spieler halt. Und das ist ein Thema, das mich durch das Eishockey eigentlich immer beschäftigt hat. Auch nach meinem Aufenthalt in Schweden, ja, wo man halt den Tabak dort ein bisschen anders kennengelernt hat. Dort snoozen alle Leute, es raucht fast niemand. Und erst dort ist mir aufgefallen, dass eigentlich die rechtliche Situation mit Snooze recht ironisch ist. Also für die es nicht wissen, Snooze ist eigentlich nur in Schweden erlaubt gewesen, in der EU. Also in der EU ist es immer noch nur in Schweden erlaubt, Produktion und der gewerbliche Handel. Und in allen anderen Ländern ist das verboten worden, nachdem ein paar amerikanische Konzerne ein bisschen aggressiv auf den Markt haben wollen. Und dann die Behörden eigentlich das Gefühl hatten, man braucht nicht noch weitere Tabakprodukte zum Legalisieren. Und wo dann Schweden in die EU kam, sind die Leute fast auf der Strasse, wo es geheißen hat, sie müssen das Snusverbot übernehmen von der EU. Und seitdem ist die Situation eigentlich so, wie sie ist. Und die Schweiz hat das halt auch übernommen gehabt, von der EU. Und Snus ist eigentlich immer verboten gewesen. Und als junger Hockeyspieler hat man halt schnell gemerkt, dass man sich das im Internet bestellen kann, aus Schweden raus, weil es noch nicht legal ist. Und die ganze Situation, die habe ich eigentlich immer aufmerksam verfolgt. Mhm. Und das ist dann auch ein bisschen, ja, meine Tätigkeit geworden, nachdem ich während dem Studium schon viel das Gefühl hatte, dass mich etwas selber machen interessiert. Also ich gerne das irgendwie würde probieren. Und dann, wie es der Zufall so will, ist eigentlich dann genau nach meinem Studiumabschluss das Bundesgerichtsurteil in der Schweiz durchgekommen, wo überraschend Snus legalisiert hat in der Schweiz, nachdem ein Importeur in der Schweiz Zollverwaltung verklagt hat, weil sie die als Kautabak deklarierte Produkte als Snus eingestuft hat. Mhm. Und das war dann so ein bisschen die grosse Wende gewesen, für mich auch beruflich, zum das wagen, halt perfekter Zeitpunkt als Student. Es ist man sich tiefe Lebenskosten gewöhnt und hat vielleicht weniger Ansprüche im Moment. Ja, einfach irgendwie das anzufangen. Und dann ja, habe ich mit zwei Kollegen, ein Schweizer und ein Schwede von meiner Hockey-Zeiten, haben wir dann angefangen, Snus importieren aus Schweden und in der Schweiz verkaufen auf snusaus.ch. Und das war ein kleines Bedürfnis gewesen, gerade sofort. Und für uns ein strategischer Vorteil, dass wir eigentlich die Ersten gewesen sind, die aus der Schweiz raus verschickt haben. Mhm. Und durch das die schwedischen Online-Konkurrenten eigentlich preislich und mit Next Day Delivery können übertreffen. Und aus dem Handel raus im Internet sind dann nachher weitere Projekte entstanden in der Tabakindustrie. Also wir haben zuerst mal mit Snushaus dann Verkaufsläden gemacht an der Grenze zu Österreich, weil eben die rechtliche Situation dort anders ist und in Österreich kann man das nie kaufen, nicht mal im Internet bestellen. Und das ist so ein bisschen die Nische, die wir anfangen wollen besetzen. Und dann auch ja, gleichzeitig dann in ein anderes Projekt involviert worden, wo eine Schweizer Snus-Marke entwickelt worden ist. Und dort bin ich jetzt auch involviert und das ist spannend, weil es in der gleichen Industrie ist, aber auch ganz ein anderes Paar Schuhe ist als ein Handelsunternehmen, weil es doch, ich sage jetzt mal, komplexer und komplizierter ist als reiner Handel. Aber es ist so die Tabakindustrie, wo ich mich drin bewege im Moment und sie ja, ist sehr spannend.
Und, ja, voll.
Ja, mache ich sehr gerne,
das nochmal. Ja, das merkt man auch. Ich kann mich auch erinnern, wo wir ja angefangen haben, dass eben, ja, du hast ja gerade in der ganzen Schweiz Eishockey-Leute gehabt, die ja gerade gekommen sind und gesagt haben, hey, wenn ihr irgendetwas habt, wir sind gerade die ersten Kunden. Was sind so, vielleicht jetzt aus euch beiden Sichten, etwas, was entscheidend ist, das wissen wir am besten, ist, am Schluss musst du verkaufen, oder? Die Idee, nach dem Produkt, du musst den Preis machen. Was sind so eure Learnings bisher gewesen? Die Leute können für etwas ein Feuer entfachen, für ein Produkt, für eine neue Idee. Das ist ja nicht etwas, was seit 100 Jahren gibt, beide nicht, sondern es ist neu für viele, Snus, aber auch Mood Talk, die ganze Idee, oder?
Also bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich eigentlich unsere Idee grundsätzlich sehr simpel finde, weil es das Produkt schon gegeben hat. Die meisten, die am Anfang bei uns auch von Kunden geworden sind, die haben das auf andere Seite bestellt und dann ist es eigentlich über den Preis gegangen vor allem und über die Dienstleistung, die im E-Commerce halt relativ simpel ist. Also schneller Versand ist ein grosses Plus, Schweizer Kundendienst ist ein grosses Plus und dann geht es über den Preis, weil man es im Internet gut kann verbinden kann und vergleichen mit verschiedenen Konkurrenzseiten. Also habe ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt etwas Weltbewegendes erfunden haben. Also ich glaube, so die Idee an sich ja, ist wahrscheinlich für den Loris ja, ein anderes Paar Schuhe.
Mhm. Ja, ich glaube, bei uns ist es, ja, weil es eigentlich ein neuer Ansatz ist, vor allem, wo wir sagen, wir machen eigentlich eine digitale Lösung für so eine Teamdiskussion und schaffen eigentlich eine Diskussionsgrundlage, ist es schon ein bisschen abstrakter im Sinne von, gibt es wahrscheinlich so noch nicht, oder muss man mal den Leuten erklären, wieso machen wir das genau, was heisst denn das mit der Digital-Data-Analyse etc. Und ich glaube, bei uns ist so der Start am Schluss Leute, die einem mega viel Goodwill geben, im Sinne von im Sinne von ich glaube an das, was ihr da eigentlich erzählt, ich sehe, dass das Problem ist, ich finde euch flotte und mache ich eigentlich da mal eine Tür auf. Und bei uns ist wirklich eigentlich alles gestartet mit den Interviews, die ich vorher erwähnt habe, wo wir dann eigentlich gesagt haben, hey, aus so vielen Insights, wo die Leute immer das Gleiche erzählt haben, haben wir jetzt eigentlich ein Konzept und einen ersten Ansatz. Und es sind wirklich von diesen Interviewpartnern zwei gesagt, hey, das ist spannend, jetzt machen wir das mal, testen wir das mal. Und ich glaube, am Schluss ist es wirklich so ein bisschen der Goodwill und so die Vision von Leuten, die schon ein Standing bei uns jetzt in einer grossen Firma mhm. haben und sagen, schau, jetzt pushen wir das Ding durch und jetzt setzen wir das um. Das ist glaube bei uns das, was geholfen hat, was eigentlich ja, die Initialzündung gegeben hat.
Voll. Was ist denn mit den Leuten, wo also wenn jetzt jemandem sagst, schafft in einem KMU oder so, was denkst du, was ist das Problem bei euch, das ihr fast täglich habt, wo man sich nicht vorstellen kann? Wo vielleicht aber auch jetzt in Zusammenarbeit mit KMU, wo ihr vielleicht jetzt gleich könnt ihr noch Feedback wünschen oder so, ich weiss nicht, vielleicht ich sage das. Weißt du, was sagst, das wäre jetzt mega spannend, den Austausch zu haben, weil das ist nur ein Knopf, den wir im täglichen Ding haben. Oder vielleicht hat es auch nichts mit Austausch
zu tun. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage und für das haben wir gerade sehr viel Zeit investiert. Wie wir sehen, eigentlich unser Tool funktioniert sehr gut, vor allem für KMUs.
Ja.
Die Herausforderung da ist aber am Schluss, wie können wir KMUs generell abholen, dass sie sagen, hey, ja, wir wollen eigentlich viel mehr wissen, was sind die Bedürfnisse von unseren Mitarbeitern, wenn das systematisch und kontinuierlich abholen und vor allem auch den Team-Austausch, wenn wir systematisch und kontinuierlich haben.
Mhm.
Und vielfach ist als Feedback von den KMUs, ja du, weißt, wir sind ja so ein kleines Unternehmen, ich weiss ja genau, wie es meinen Leuten geht und wo der Schuh drückt. Und wenn du aber mal ins Detail gehst, dann kommt der auch gleich raus, wir haben eigentlich genau die gleichen Probleme wie auch in den grossen Unternehmen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wo wir jetzt gerade intensiv wirklich mit KMUs am Diskutieren sind, wie können wir eigentlich einen Ansatz bauen, der zum einen sehr niederschwellig ist und eben auch für KMUs umsetzbar, mit wenigen Schritten. Und vor allem, was sind eigentlich die Triggerpoints, die wir euch abholen können. Das ist, glaube ich, die spannende Herausforderung, dass du die KMUs kannst überzeugen und sagen, das ist jetzt nicht einfach ein HR-Tool, wo Bauchmeh bereitet weil irgendeine riesen Integration ist, sondern es ist eigentlich ein Teamprozess, wo man einfach systematisch und kontinuierlich durchführen und uns eigentlich auch gerade Angebote und Lösungen für die Probleme zuspielt.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Ja, das ist sehr wichtig. Cyril, was siehst du so für tägliche Probleme?
Also ich glaube, so als KMU, das kennt wahrscheinlich jeder, der jetzt mal irgendwie etwas probiert hat, ist so ein bisschen der Moment, wenn man anfangen will und man hat so viele Unbekannte, man hat so viele Fragen, man hat so viele Sachen, die man machen könnte und man weiß nicht genau, wo anfangen. Ich glaube, das Gefühl, das ist für uns auch normal gewesen und das gehört ein bisschen zum täglichen Leben in einem KMU, sage ich jetzt mal, weil du wirklich jeden Tag 100 verschiedene Sachen könntest machen, aber dann ein bisschen musst priorisieren und irgendwann auch mal sagen, einfach irgendetwas machen.
Mhm.
Also dort ist mein Geschäftspartner Kevin sehr gut, er ist ein Macher und ich glaube, das braucht es manchmal auch ein bisschen, dass man sich nicht in die Details verzettelt. Und irgendwo durch die verschiedenen To-Dos und Verpflichtungen, die man hat als KMUs, auch rechtlicher Natur oder buchhalterisch und dann sind Leute involviert und man kommt da nicht raus und dort nicht raus. Und das alles ein bisschen kanalisieren in einen täglichen Tagesablauf, das ist, finde ich, eines der grösseren Herausforderungen als KMU. Aber ich habe auch ein bisschen gelernt, dass das einfach dazu gehört und dass man mit dem muss lernen umgehen.
Weißt du, wenn ein neuer CEO bei einem KMU oder so stark. Ich meine, er hat genau das gleiche Problem. Er sagt sich ja auch, ich muss erst mal schauen, was für Task läuft eigentlich da im Geschäft. Du brauchst wahrscheinlich erst mal ein halbes Jahr, bis du das alles verstanden hast und alles kennst. Und dann heisst es ja meistens, du willst etwas ändern, oder? Und musst schauen, dass ich vorwärts komme. Aber ich glaube so, das ist das Leute gewesen.
Das ist Pizza. Das ist, glaube ich, Pizza, ja.
Okay, Pizza-Pause. Cyril hat Pizza bestellt und die ist jetzt gekommen. Und sie hat schon dreimal angeläutet auf dem Handy, die du weggelegt hast. Ja, Loris, wir können jetzt schon weiterreden. Der eine Punkt, den ich glaube, ist doch so für uns eigentlich mega wichtig, weil du musst mega schnell vorwärts kommen und zukunftsorientiert denken. Und eigentlich das, was so administrativ jeden Tag anfällt, musst du einfach abwickeln, weißt du, ich meine?
Mm.
Und ich habe das Gefühl, bei vielen Unternehmen wird einfach zuerst mal die Basis administrativen Tasks.
Ja, und ich glaube, das ist so das, bei uns ist es so aufgeteilt, der Cyril Inderbizin, nicht zu verwechseln mit dem Cyril hier, der macht halt das Zeugs mega gern, alles, was so Admin, Verträge etc. Und ich bin halt so ein bisschen das Gegenteil, wo das eigentlich wirklich braucht viel Überwindung und ist eine Herausforderung für mich. Aber ich glaube, das ist genau das, wo die Herausforderung ist. Wie bringst du es hin, dass der ganze Admin-Tempel, der es eigentlich ein bisschen mit sich zieht, auch eine Firma gründet etc., wie bringst du das unter einen Hut, damit du eigentlich die vollen Fokus zum einen auf das Produkt weiterentwickeln kannst, fokussieren und das andere, wo wir vor allem angefangen haben, ist ja Kunden gewinnen. und eigentlich, wie bringst du es hin, dass also die Energie für die internen Sachen, die eigentlich intern ja Wert generiert, aber gegen aussen ist das null Wert. Wie kannst du das eigentlich minimieren und die volle Energie eigentlich auf Sachen kannst fokussieren, die extern Wert generiert, wo eigentlich wegen dem du überleben. Und so, das ist eigentlich so die Herausforderung, wo es zu meistern gibt. Und ich glaube, das ist aus meiner Meinung, das ist eigentlich die Basis, damit du erfolgreich kannst ein Unternehmen aufziehen. Alles andere ist wahrscheinlich dann sekundär. Und wenn das die Optimierung reinbringst, die Minimierung und die Maximierung, dann bist du, glaube ich, hast schon mal eine gute Basis gesetzt.
Meine ist eine Basis, by the way, im Sirislinie Pizza gekommen. Ohne Unterbruch weitergeschnurrt. Ich hoffe, es ist gut. Ist nur, ist kein Problem, wenn man es gehört. Das ist authentisch. One Take, Navigator Podcast. Ich meine, am Schluss ist ja genau, eben, auch da, Navigator Podcast, oder dein Kompass, so, ja. Wie navigierst du? Ich habe genau das Gefühl, wenn du dich nur verzettelst in diesen Sachen, die du immer machen müsstest, auch als Startup, kannst du dich so schnell, eben, du kannst nachher ein Geschirr davon erzählen, wenn du mal zwei, drei Pizzastücke gegessen hast, dann so, du hast so viel Admin-Zeug, oder gerade ihr auch, oder mit Behörden und weiss was, dann hast du das Gefühl, fuck, das gehört alles dazu und das ist das Entscheidende dabei. Nein, Kunden gewinnen, Leute begeistern, Auftritt, Marketing, vorwärts denken, neue Technologie einbauen.
Ja, und ich glaube, so der Punkt, was wir jetzt gemerkt haben, ist so die grosse Herausforderung, weil wir halt angefangen mal haben, gegen aussen hat es ausgesehen, sind jetzt vier Studenten, die zwar schon alle gearbeitet haben, aber die haben jetzt irgendeine Idee, halt die vier Jungen, die jetzt noch nicht allzu viel HR-Erfahrung haben, jetzt erzählen die mir, dass das eine neue, spannende Lösung wäre. Von dem Status dann eigentlich auf, hey, jetzt haben wir ein AG gründen, jetzt geht's los, jetzt haben wir das Advisory Board, wo viel Erfahrung reinbringt, jetzt haben wir noch die ersten zwei grossen Projekte mit grossen Firmen etc. Und so eigentlich, dass du die Kredibilität kannst aufbauen und wegkommst von, hey, der Loris und der Cyril haben irgendeine Idee und ziehen jetzt da mal etwas auf zu, hey, ja, da geht eigentlich etwas Schritt für Schritt weiter. Und ich glaube, das ist noch mega aufwendig und spannend. Und ich glaube auch,
Ich glaube, mit so Vorurteilen haben viele zu kämpfen und das gehört irgendwie auch zu dem, wo du mit dem musst du umgehen. Und je nach Industrie oder je nach Hintergrund, wie du gesagt hast, ist das ganz anders. Also bei uns ist es auch so, dass wir halt häufig das Vorurteil haben, Tabak. Und wenn die meisten Behörden oder Firmen einfach das Wort Tabak hören, dann hast du schon mal das Image im Kopf, da muss etwas krumm laufen, ist ein bisschen undurchsichtig. es ist einfach so, also das haben wir auch müssen lernen, mit diesen Vorurteilen umgehen und zum Beispiel bei einer Bank oder bei der Versicherung einfach auch damit leben, dass es einfach heisst, wir wissen nicht, ob wir das anbieten können, weil ihr Tabak verkauft. Und das ist, wie du das sagst, Loris, also irgendwo dann auch einfach eine Aufgabe, die du musst lösen musst, um das Bild, das dir vermittelt worden ist, aus Hintergrundgründen oder aus Industriegründen, dass man mit dem umgeht und dann irgendwie dafür arbeitet, wie du gesagt hast, mit Kredibilität, ein Advisory Board und das irgendwie aus der Welt schaffen. Und auf unserer Seite ist das, dass wir transparent und offen zeigen, was wir machen. Natürlich alle Abgaben entrichtet, wo sie entrichtet sind und dann sieht es meistens dann schon ein bisschen anders aus.
Ich glaube, wenn du noch lieferst, dann ist genau das eben überwunden. Also, ich kann es nur bei uns erzählen, es ist nach wie vor so, viele sagen auch, ja, da Neoviso sind da ein paar den syrischen Messer schon gut, gehört mich jetzt nicht so gut. Es sind da ein paar Studenten, ein paar Junge, oder, die da etwas machen. Ja, wir definieren uns nicht, dass wir einfach jung sind und irgendetwas machen, oder? Sondern wir definieren uns das, was am Schluss rauskommt, oder? Man glaubt ja auch das. Und da hast du lokale, kleine KMU, 10, 20, 30, 100 Leute. Und dann hast du irgendeine nationale Unternehmen, die das auch cool finden. Und ich glaube, genau dort baust du es auf. Aber das musst du zuerst mal, gerade auch jeden Tag, heute noch, heute ein Gespräch gehabt, wo das zuerst mal musst du überwinden, oder? Und wenn du nachher lieferst, ist
es
geil.
Aber ich glaube, gleichzeitig muss ich aber sagen, es gibt so viele Leute, Und ich glaube, wegen dem kann es sogar wahrscheinlich so Sachen geben, wie wir jetzt das machen, weil man an so vielen Orten auch Unterstützung muss haben. Es kann sein bei einem Kunden, aber es kann wahrscheinlich bei euch sein, Behörden, weiss nicht was, wo es irgendjemand hat, der sagt, hey, das ist eigentlich noch cool, was die machen es ein bisschen anders, die machen das, vielleicht ist es auch angenehmer, mit denen zusammen zu arbeiten, weil die einfach mal ein anderes Mindset mal. Und ich glaube, es gibt so viele Leute aus, die sagen, hey, jetzt gehe ich, wo jetzt zum Beispiel in einem grossen Unternehmen arbeiten, eigentlich gar kein Risiko müsste eingehen, gehe jetzt mal das Risiko hin und sage, hey, jetzt machen wir mal etwas zusammen. Oder mit euch, hey, ja, wir finden eine Lösung, lügt mal an, wenn, wenn ihr irgendwie Fragen für Tabak und weiss nicht was haben. Und ich glaube, das ist schon noch, ich habe ein paar Mal gedacht, ich glaube, es ist Glück, die Person dann zu finden in so einer riesen Organisation. Und dann kann man sagen, ja, wenn man es viel probiert, dann, aber ja, es gibt halt wirklich viele Leute, die helfen wollen.
Ja, das stimmt.
Und nicht einmal mit Eigennutzen, oder? Das ist, finde ich, eigentlich das Schöne oder das Faszinierende.
Vielleicht dann auch einen Schritt machen, um Leute wagen, fragen um Hilfe, vor allem am Anfang. Ob es jetzt das bei einem Advisory Board ist oder irgendwie Mentoren oder Bekannte, Freunde, jemand aus dem Netzwerk, bei der Behörde irgendwo. Und ja, manchmal, wie du sagst, haben wir Glück und finden so eine Person, die noch extrem wertvoll ist. Bei uns ist das auch so eine Geschichte gewesen, halt, wir werden reguliert von der Tabak- und Alkoholzollbehörde. Und der Chef von dieser Behörde, der hat von Anfang an uns so fest unterstützt, dass wir selber schon fast überrascht gewesen sind, wie viel Zeit er sich nimmt für uns. Aber wahrscheinlich auch irgendwie natürlich verständlich, dass er normalerweise mit ja, wahrscheinlich den ganz grossen Tabakkonzernen zu tun hat. Und dass ein bisschen frischer Wind ist, wenn jemand Jungs versucht, alles richtig machen, mal vom ersten Moment an. Also sich mal einschaffen in die ganzen Regeln, die es gibt, die ganzen Abgaben, die müssen entrichtet werden. Und das ist manchmal ein bisschen ein Dschungel. Und wenn man so jemanden findet, dann ist das extrem, extrem wertvoll. Und bei uns war das eben der Chef von der Tabak- Schreibbehörde. Und das, für das sind wir sehr dankbar. Und da gehört auch ein bisschen Glück dazu, wie der Loris
sagt. Kann man mal ein bisschen Behördenwerbung machen hier in diesem
Podcast, oder? Auch mal Behörden ein bisschen gut
lassen. Nein, also. Ich habe lustig bei uns, also als ich bei der Drohnenfirma gearbeitet habe, war eigentlich genau das Gleiche gewesen. Wir haben eine neue Anwendung, also Wand besprühen oder Wand bemalen mit der Drohne. Etwas, was noch nicht gegeben hat. Und jetzt sagst du, okay, Drohne, zivile Luftfahrt, wir gehen zum Bundesamt für zivile Luftfahrt und schauen mal, wie das läuft. Ja, dann kann er einfach die Türen zugehen und sagen, hey, weißt du, die Drohne, wir haben keine Lösung für das, kommen wir in 3 Jahren wieder, oder? Aber dann war auch dort wieder. Shoutout, wir machen immer Shoutouts, oder?
Ja, Shoutout
an Nathanael vom Batzl.
Hey, der hat gesagt,
hey, das ist eine coole Sache und ich verstehe, was ihr macht und wir unterstützen die Innovation. Und ich glaube, so Leute brauchst du, ob es jetzt Behörde ist, weil es regulatorisch ist, ob es Zulieferer ist, ob es Kunden sind. Und ich glaube, so Leute gibt es halt so viel daraus. Und wenn man die findet, ist es auch cool, um dann mit denen zusammenzuarbeiten.
Vor allem bei den Behörden habe ich das Gefühl, vergisst man das als Schweizer manchmal ein bisschen, wenn irgendetwas nicht so funktioniert bei einer Behörde, ist man dann auch schnell, um sich zu beschweren. Aber wenn man es mal ein bisschen in einem anderen Land gesehen hat, wie dort der Umgang mit den Behörden ist, dann ist es in der Schweiz schon sehr, sehr, sehr umgänglich. Also generell in der Schweiz, egal um was es geht, ob Steuern oder Regulationen, sonst irgendwo, die meisten Behörden, die haben wirklich auch ein bisschen einen Auftrag, sage ich mal, also Public Service. Und wenn man dort die Fragen stellt, dann ein bisschen Glück hat, vielleicht gerade die richtige Person verwünscht, dann kommt man wirklich ausführliche Hilfe über, stimmt, wo jetzt in einem anderen Land weit müsstest schauen, um das zu bekommen.
Ja, ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, und wir haben ein paar Mal überlegt, jetzt redest du mit diesen Leuten und bei uns ist es halt mehr auf der Kundenseite. Und ich habe so das Gefühl gehabt, die geben eigentlich uns etwas oder die geben etwas hin und nehmen sich die Zeit etc. Die haben aber vielfach immer wieder gesagt, hey, Loris, es ist so spannend, mit euch zu reden. Weil ich lerne neues Zeug. Ich habe jetzt die Corporate-Welt, oder? Und jetzt kommen die da rein und sagen, hey, mach doch mal den Ansatz neu, mach das mal so und so. Und ich sage immer, ja, das inspiriert uns dann wieder. Wir brauchen ja das genau mal so einen Austausch haben. Und das ist jetzt in der Werbung für Neoviso, aber ich sage wirklich, das ist so spannend, mit euch den Austausch haben, weil ihr habt einen völlig anderen Blickwinkel jetzt bei uns auf Team. Austausch, genau. Auf Teamresilienz, wie können wir im Team effizient zusammenarbeiten und halt so einen Austausch hinbringen. Und er hat gesagt, ja, weißt du, bei uns, ja, wir machen jetzt das schon seit immer gleich. Und jetzt kommen die rein und sagen plötzlich, hey, ja, hybrides Arbeitsumfeld und ihr habt jetzt die Lösung. Ja. Und das finde ich halt spannender, weil die Leute verstehen das System, verstehen ihre Firma und verstehen schon viel mehr, als wir verstehen. Aber wir verstehen eine andere Ebene und dann eigentlich den Austausch auf so einer, wenn mal die Autorität hast, auf einer ähnlichen Flughöhe, ist halt genial.
Ein bisschen frischer Wind auch gewisse Themen reinbringt wahrscheinlich und gewisse Prozesse auch hinterfragt und dann wahrscheinlich auch behördenseitenmässig dann gemerkt wird, dass sich Industrie weiterentwickelt. Und das ist bei uns vielleicht ein gutes Beispiel, wo wir die Bewilligung zum tabakfreien Snus produzieren haben wollen beantragen. Hat sich die Behörde zuerst mal ein bisschen angeschaut und nicht richtig gewusst, wie sie das sollen hantieren, weil sie haben bis jetzt noch keinen so einen Fall gehabt. Die ganzen alten Papierformulare für Zigaretten und Tabakhersteller, die haben keinen Sinn gemacht in unserem Fall. Und dann haben sie ganz individuell mit uns halt versucht zu überlegen, wie also man das kann hantieren kann. Wir haben auf den ganzen Papierkram verzichtet, zum Glück. Eine Excel-Lösung gefunden miteinander und auf die Art dann auch für die Behörden eine Möglichkeit war, um sich weiterzuentwickeln und davon zu lernen. Und das ist beim Tabak jetzt generell als Industrie das Spannende daran, dass sie sich so schnell entwickelt, weil mittlerweile wissen alle Leute, dass Zigaretten rauchen sehr, sehr schädlich ist. Aber das Nikotinbedürfnis, sage ich jetzt mal, das verschwindet nicht einfach so, sondern einfach die Art und Weise, wie man das konsumiert, ändert sich. Und das stellt Behörden vor grosse Herausforderungen. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch überall. Wenn jetzt die Nikotinprodukte plötzlich kein Tabak mehr beinhaltet, wie besteuert man sie? Wie reguliert man sie? Und ja, das sieht man jetzt in verschiedenen Punkten, dass halt die Industrie sich weiterentwickelt. Und, wahrscheinlich auch bei euch so ähnlich war. Also,
ich habe gerade letzte Woche, wenn ich Szenenwechsel, Auto AG Uri, das Referat gehabt. Und dann ist auch im Transport, ich weiß nicht was gegangen, neue Technologien. Und im Apro habe ich auch diskutiert mit dem Kommandant von der UNO-Polizei. Und habe ich ihm auch erzählt, also ich habe sogar auf der Bühne erzählt, im 2015, wo ich im Studium Uni Zürich mit dem Uber Pop heimgefahren, wo alle können Uber fahren. Bin ich kontrolliert worden, also mein Uberfahrer von der Polizei, und ich bin eine halbe Stunde, eine Viertelstunde festgehalten worden, weil sie gefühlt haben, ich hätte gerne etwas Illegales gemacht, oder, weil ich mit dem fahre. Und dann am Schluss hat mich der Polizist gefragt, ja, wie muss ich, also ob ich da anrufen, ob ich eine Nummer habe oder eine App und so, und habe ihm das eigentlich am Schluss erklärt, mega froh gewesen. Und die müssen sich mit dem auch auseinandersetzen. Und so merkst du eigentlich schon, sie sind irgendwo überfordert, weil sie müssen auch da wieder den Status quo erfüllen, aber sich immer mit neuen Sachen auseinandersetzen. Und wir haben über 4-5 Sachen diskutiert, wo erst jetzt gekommen und dann sagt, da haben wir noch keine Ahnung, wie wir das müssen machen, oder? Und das ist schon etwas, was ich auch finde. Also eines ist eben, du musst dort einen guten Partner haben, den du auch mal anfragst. Dianas würde mir auch da beipflichten, natürlich Buchhaltungssicht. Wir wollen Steuern, klar, schießt immer an, wir wollen Steuern am Schluss noch zahlen und so, oder? Aber dort habe ich auch schon 2-3 Mal gute Erfahrungen gemacht und gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich habe eine Differenz zwischen dem, was wir abgerechnet haben und das, was wir effektiv gezahlt haben. Und dann nachher ist er mir das ausrechnen. Ja, ich habe das zusammengerechnet.
Welche Richtung war die Differenz? Plus oder Minus?
Wir haben Geld zurückbekommen.
Ah.
Ja, effektiv. Das ist schon. Und das ist dann gleich relativ schnell gegangen. Und das andere, was ich auch noch wollte sagen vorher, das, was ihr gesagt habt, oder? Du musst einen Fan oder irgendeine Hilfsperson haben. Ich habe das letzte Mal mit dem Team gesagt, so, es ist wie ein interner Sponsor auf dem Projekt. Du bist immer der Sponsor auf dem Projekt, der, der das Budget gibt, der leitet eigentlich, also der sagt in einem KMU oder im Konzern, da ist der Fahrtwind und das Tempo und alles. Und zuerst brauchst du eigentlich den Sponsor, den emotionalen, eben wie du gesagt hast, oder irgendjemand, der das Feuer kann entfachen. Und das finde ich mega wichtig. Und das hilft aber meistens nur, wenn du wirklich zu den Leuten gehst und in eine Thematik erklärst und für sie versuchst zu begeistern. Für das, was du machst und irgendwie, dass sich das dann weiterentwickelt, weil das für sie auch komplett ein neues Thema ist. Was denkt ihr, habt ihr jetzt zum Thema selbstständig sein und den Alltag genießen und so? Loris, was hat dich überrascht in den letzten 3 Monaten, wo du nicht gedacht hast, dass es so wird sein? Also nicht, dass du seit drei Monaten selbstständig bist in dem Sinne, aber ich sage jetzt mal, was ist so kürzlich? Hast du irgendeine Erkenntnis gehabt? Oder Cyril, kannst du dir schon mal die Frage überlegen? So.
Ja, ich glaube, was ich nicht erwartet hätte, ist wirklich, mit wie vielen spannenden Leuten du im Austausch bist. Letztes Mal haben wir im Team diskutiert und gesagt, es ist ja schon verrückt. Jetzt fährst du in Absa, schon bei der Drohnenfirma ist halt eigentlich eine ähnliche Situation, bei einer anderen Position, aber du hast eigentlich mal etwas müssen starten. Viel am Telefonieren, viel am Austauschen. Und mit was für spannenden Leuten du eigentlich Austausch reinkommst. Ob es jetzt in einem Meeting ist, in einem Café mit irgendjemandem Spannendem, oder ob es dann in einer Konferenz ist, wo du mit jemandem einen Austausch hast. Und was die Leute alles für spannende Geschichten eben von der Selbstständigkeit haben, wenn sie etwas gestartet haben, oder irgendeine Story rundherum. Und ich glaube, ich habe mich echt darauf gefreut, dass das passieren könnte. Aber ich habe nicht gedacht, dass mit so vielen spannenden Leuten wirklich so schnell in Austausch kommst. Und ich glaube, das finde ich mega spannend.
Weißt, also, wo wir Neo Network gegründet haben, im 2015, war das auch so ein bisschen meine Erkenntnis schon gewesen. Ich meine, wir hatten einen Verein gehabt. Klar, wir hatten eine gute Story gehabt, wir haben auch coole Events organisiert, aber wir haben von Anfang an eigentlich einen mega schnellen, direkten Zugriff gehabt zu guten Leuten. Weil wir sie einfach angeschrieben haben und gesagt, hey, ihr Bock, uns zu Frage machen.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich am, sagen wir, bereue ist vielleicht falsch, aber wenn ich anders würde machen, wenn ich noch studieren würde, weil das sind noch mehr Türen offen. Weil jetzt ist dann immer so, die Leute schnell mal das Gefühl, oh, da ist irgendwie ein kommerzielles Interesse, um das jetzt dann hier schreiben und blablabla. Was eben vielfach, der Austausch ist ja spannend. Einfach mal reden und sagen, hey, wie und was, wie siehst du das? Und als Student, das sind echt fast alle Türen.
Dann einfach mal fragen.
Einfach mal schreiben, fragen, hey, LinkedIn, ja, hey, zack, los, und können wir mal einen Kaffee. Und kann man sagen, Leute, die zuhören, ich möchte das auch bei mir, vielleicht jetzt ist es noch nicht allzu spannend, aber können wir auch in 20 Jahren noch schreiben, weil ich finde das so bereichernd, der Austausch.
Ja, weil am Schluss, die Leute haben eine Frage, müssen irgendeine Arbeit machen, bei uns zum Beispiel, wenn wir ein Interview haben, oder haben eine Frage, ich habe zum Beispiel gerade mit einer diskutiert, und einen Podcast starten, oder? Jenny, falls du los bist, auch oder Jenny. Und ich meine, sie hat gefragt, und ich so, ja, weißt du, grundsätzlich würdest du sagen, hey, shit, ich habe so viele Sachen los, für so etwas würde ich mir gar nicht Zeit nehmen, denkst du. Aber wenn jemand fragt, dann sagst du gleich, ja, das bringen wir schon irgendwie. Wenn es so einmal müssen schieben, aber es hätte gleich klappen.
Ich glaube, du hast eine gewisse Befriedigung, dass du dann wie das kannst umkehren und jemand anderem helfen.
Richtig.
Wenn du selber zurückdenkst, wie viele Leute schon ohne irgendwelche Entschädigung oder sonstige Interessen einfach Zeit genommen haben, um dir zu helfen. Und ich glaube, das ist auch ein Kreislauf.
Ja, und letztes Mal, als wir Janik zusammen im, was ist es, Wadland gewesen sind, haben wir doch ich habe seinen Namen vergessen, er heisst auch jetzt Matthias. Ja, wir haben ihn getroffen und der hat das so gut zusammengefasst. Er hat gesagt, so eine Lektion in seinem Leben, die er gelernt hat, ist, gib viel weg, also gib den verschiedenen Leuten, wenn jemand etwas fragt, du helfen etc. Erwarte aber nie, dass etwas zurückkommt. Aber wenn mal von einer anderen Seite etwas zurückkommt, dann nimm es einfach ohne schlechtes Gewissen, oder? Und ja, so musst du eigentlich leben und dann nicht sagen, jetzt muss ich dir auch noch etwas zurückgeben. Ja, genau. Ja, aber lebe eigentlich nach dem Prinzip und ich finde das...
Hast du sehr schön gesagt.
Oder nicht? Nein, ich finde das ist so korrekt, oder? Und nicht irgendein schlechtes Gefühl, dem habe ich ja noch, dem schulde ich noch etwas, sondern...
Es ist auch ganz, abgesehen von dem, ein gutes Gefühl, wenn du jemandem kannst helfen. Also ich habe das Gefühl, das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis und Befriedigung, wo du das bekommst. Also so sind wir auch.
Absolut. Wir sind auch so gut geeisen.
Nein, aber ich glaube, das wird wirklich vielfach vergessen. Ob es jetzt Innovationen sind, ob es was auch immer. Ja, es gibt so viele Leute aus, die wirklich einfach dann helfen. Oder? Und ja, man hat viel zu tun, man hat viel Stress etc. Aber am Schluss ist es eigentlich ein Benefit für beide Seiten. Und das muss man einfach auch mal sagen. Es wird immer so in eine Richtung gepusht, alles in Stress, ja, keine Zeit etc. Ja, es wird so viel geholfen und unterstützt, wenn jemand etwas startet. Ja, es gibt immer die, die sagen, schwierig und riskant. Aber es gibt nur 10-mal mehr, die sagen, ja, geil, machen wir das. Voll. Und jetzt tun wir da, wenn ich dir helfen kann, dann schreibt. Und dann geht es vielleicht 4 Wochen, aber dann irgendwann kommt wieder zurück.
Ja, genau. Du darfst dich halt nicht zuerst auf die anderen einfließen lassen, das zu schwer gewichten. Jungs, es wäre nicht der Navigator-Podcast, wenn wir in die Zukunft wieder schauen. Was für zwei oder drei Trends verfolgen die aktuell so? Ich kann gerne mit euch im Business natürlich soll auch Verbindung haben. Was haben wir auf dem Radar? Kann Technologien sein, Gesellschaftstrends, so. Und ich dachte, ja, das könnte jetzt vielleicht noch für den einen oder anderen draußen noch spannend sein, einfach auf seinem Radar zu haben.
Also, schiessen los. Gesellschaftlicher Trend, glaube ich, ja, das, was am offensichtlichsten ist, mit Corona, wo halt ganz grundlegende Sachen, ja, noch beschleunigt hat, also Digitalisierung oder Homeoffice oder so das ganze Arbeitsmodell, wie man das vor 10 Jahren oder 15 Jahren kennt hat, dass sich das grundlegend ändert und einfach durch die ganze Gesellschaft Veränderungen wird bringen. Ich glaube, das ist sicher ein Trend, den ich halt, ja, wie die meisten wahrscheinlich auch verfolge. Auf der anderen Seite verfolge ich TikTok sehr genau, weil ich überzeugt bin, dass es ein Medium ist, wo Social Media ja nochmal ein bisschen, ja, für die neue Generation halt wieder auf eine andere Art bringt. Und auch wenn man es mit China vergleicht und sieht, dass TikTok eigentlich mehr eine E-Commerce-Plattform wird mit Live-Verkaufsshows. Und ich das Gefühl habe, dass Social Commerce, das ist eine Dynamik, wo man sicher sollte verfolgen sollte. Also auch spannend ist, zum schauen, also, wie sich das entwickelt. Ja. Aber bist du der Experte, oder?
Ich glaube, bei mir geht es halt auch, weil MoodTalk das eigentlich lösen will, ich so das hybride Schaffen oder die hybride Arbeitsform. Und wie funktionieren Teams trotzdem noch effizient und auch nachhaltig, wenn man sich nicht jeden Tag im Büro sieht? Wie tun wir eigentlich auch Grenzen setzen? Also wie haben wir einen Austausch über Grenzen, wenn man schafft, wie man schafft, wenn wir erwarten, dass man antwortet? Das ist eigentlich so, sagen wir, der Schock von, hey, jetzt sind wir alle im Büro, zu jetzt ist Covid und jetzt schaffen wir von wo immer auch willst, aber eigentlich Tag und Nacht. Wie tust du das wie wieder ein bisschen adjustieren und sagst, hey, wir können eigentlich mal im Team zusammenhocken und diskutieren, wie schaffen wir überhaupt zusammen, wo setzen wir Grenzen, damit eigentlich der Trend halt nicht ins Extreme ausschweift, sondern dass es halt wieder nachhaltig ist.
Das ist schon wichtig, die Grenzen setzen, ja, dass man dann nicht nachher sich wiederfindet und einfach die ganze Zeit muss verbunden sein. Also das ist auch das Risiko vom Internet und von der Technologie, dass man irgendwie dann 24/7 erreichbar muss sein, absolut, und immer das Handy dabei hat. Und
ich glaube, das ist eigentlich auch spannend, dass es halt wirklich wird bleiben. Jetzt, ich glaube, gerade Kony, also Reisekonzern, announced, dass die Mitarbeiter ihre 8 Wochen im Jahr können, Work and Travel machen können.
Ah ja,
okay. Und haben sogar gesagt, schau, sogar wenn ihr Reisebüroberatungen habt, wenn ihr das via Video machen könnt, dann könnt präferiert ist in Europa, und dann können wir noch mal zurück und Zeitverschiebung, aber könnt wo immer ihr wollt, oder? Ja. Und ich glaube, das ist schon spannend, sogar so einen von außen vielleicht eher verstiefte Reisebürobranche, die sagt, hey, look, das Ding wird nicht mehr so sein wie vorher, oder?
Also, das Geile wäre so, jemand bleibt sich so, oh, Japan oder so, oder in Neuseeland wäre huere geil, und checkt dann einfach so, fuck, jetzt habe ich auch alle Calls richtig blöd in der Nacht.
Das ist eine schöne Realisierung,
aber es ist 100% so, das sehe ich,
Die Realisierung hatte ich diesen Sommer auch gehabt, als ich versucht habe, eine Hochzeit von einem Kollegen in den USA zu reisen, mit der Regel, dass du eben 14 Tage irgendwo anders hast müssen sein. Das war meine Lösung, dass ich dann gedacht habe, ich arbeite von Panama aus. Und bin dort 14 Tage in Panama gesehen und habe gemerkt, was minus 7 Stunden ausmacht, wenn du musst einen Transport administrieren, morgen um 3, dann ist es dann wieder weniger lustig, aber also.
Aber ich glaube, das ist eigentlich spannend, dass du plötzlich wirklich von überall kannst arbeiten, oder? Du kannst sagen, wir haben Internet überall, mit ihren Satellitenlösungen, bla bla. Aber das finde ich schon spannend, wie bringst du jetzt eigentlich den Trend hin, zu wie setzen wir jetzt uns eigentlich die Regeln, oder? Weil die Möglichkeiten werden immer grösser, zu was ist aber am Schluss nachhaltig für uns als Team, für mich als Individuum und für uns als Organisation.
Aber das ist genau das, was ich auch glaube. So, das haben die Leute jetzt einfach realisiert. Früher war immer Homeoffice oder nicht. Es ist nur darum gegangen, wo wollen wir arbeiten. Und nein, ich denke, dass die Leute da sind oder mir ist eigentlich gleich. Am Schluss geht es, wie du sagst, die individuellen Präferenzen. Mhm. Vor allem Leute, bei uns auch. Jetzt haben wir zwar gerade ein bisschen neue Büroflächen dazu, aber gewisse Leute sind daheim geblieben, weil sie wissen, hey, heute muss ich konzeptionell etwas mega Wichtiges arbeiten. Mhm. Ist doch für mich völlig okay.
Mhm.
Aber nachher musst du überlegen, wie will das Team schaffen, dass sie sich gleich sehen.
Mhm.
Weil ich glaube, also ist jetzt meine Behauptung oder meine Meinung, ein nur einigermaßen normales Team mit normalen Menschen drin funktioniert nur, wenn sie sich auch eben sehen und ein bisschen den physischen Austausch haben und ein bisschen emotional sehen, was läuft. Auch wenn es nur einmal in der Woche ist, glaube ich.
Wie hast du das geregelt bei dir jetzt, in deinem Team?
Du kannst eigentlich völlig flexibel arbeiten. Du kannst eigentlich arbeiten, wenn du willst, von wo du willst.
Okay.
Aber die Leute kommen ins Büro.
Mhm.
Und ich sage schon, zum Beispiel zu Brian, der jetzt immer in Zürich gewohnt hat, dem habe ich gesagt, schau, komm einfach einmal in der Woche ins Büro. Also das ist schon die Regel, würde ich jetzt mal sagen. Bei den anderen ist es eigentlich wie automatisch.
Ja, und ich finde es spannend, ich habe letztes Mal einen Vortrag geschaut, wo es genau um diese Thematik gegangen ist. Und der Professor Professor Krause, Fachhochschule Norwegisch, hat so gesagt, schau, am Schluss gibt es eigentlich so in dem Arbeitsumfeld 3 Dimensionen. Das eine ist Autonomie vom Mitarbeiter. Das andere ist, also du sagst, der soziale Austausch, soziale Verbindung. Und das dritte, ich muss es euch ablesen, ist Kompetenz erleben. Und er hat gesagt, jetzt hast du plötzlich das hybride Umfeld und die Bedürfnisse sind noch immer rum. Und wenn jetzt plötzlich ein Unternehmen sagt, ja, hey, ihr seid jetzt alle Homeoffice, machen wir so lange da, dass Covid genommen ist und nachher sind ihr alle wieder da. Ja. Autonomie erleben, ja, das ist weg, ja, oder? Ja, und dann sagst du, vorher bin ich so frei gewesen, wo ich wieder arbeiten kann. Aber dann so der soziale Austausch, genau, das Bedürfnis ist rum. Wie bringst du das aber in der hybriden Welt hin? Und dann eigentlich das dritte, die Kompetenz erleben. Mhm. Wie bringst du jetzt auch das in so einem neuen Umfeld hin, wo es dann vielleicht plötzlich heisst, ja, Teams können wir auch viel mehr vermixen, weil es ja plötzlich eigentlich global wird und weiss nicht wie, bist jetzt du die Experte, wo brauchen wir dich eigentlich? Mhm. Und ich glaube, es hat ein riesen Potenzial auf die guten Seite, aber man muss es halt hinten raus schauen, was sind die negativen Impacts und wie bringen wir eigentlich wieder die Grenze irgendwie an.
Wie der Janik sagt auch, eben, deine Forderung finde ich gut, dass du einmal in der Woche sagst, wir müssen einen physischen Austausch haben, weil irgendwie braucht es halt schon auch, weil wenn du mehrere Wochen einander nicht gesehen hast, dann ist es schwierig, als Team zu funktionieren, oder? Für die soziale Ebene
auch. Oder auch für die Kultur. Haben wir letztes Mal diskutiert, jetzt bist du, sagen wir, Entwickler, Auditor oder was auch immer und du schaffst eigentlich nicht an einem ganzen Produkt, sondern nur an einem kleinen Prozessteil. Ja, bist du die Entwicklung von dem Buchstaben, dem Button für Twitter, Facebook oder Google machst, ja, komm am Schluss wahrscheinlich nicht mehr drauf ab. Du bist ja nicht mehr das Büro rundherum, sondern hockst bei dir irgendwo, wo auch immer du wohnst und machst
das. Und dort sehe ich eben auch so die Problematik, Zukunft ist die Gig-Economy und eigentlich du hast keinen Arbeitgeber mehr, sondern du hast eigentlich nur noch Projekt zu Projekt, wo du wechselst und dort sehe ich schon das Problem. Weil gerade heute, ich meine, wir hätten können alle im Homeoffice machen sein, was wir die letzten 24 Stunden müssen machen, beim einen Projekt, 3 Leute involviert. Weil wir irgendwie letzte Woche haben wir etwas präsentiert, abgesegnet gewesen, top, haben uns gefunden, oh shit, gibt es ein Problem, ein kleines Fuck-up passiert, okay, hätten wir schon alle hin, die ganze Grafik gemacht haben, nochmal her müssen, oder? Und rein kulturell und emotional ist es echt viel cooler oder wichtiger, dass man sieht, hey, sie hat es irgendwie angeschissen, das mal neu zu machen, weil sie ist auch im Stress gewesen, sie war im Stress gewesen, dass wir heute das im 5 Uhr noch präsentieren können. Die anderen müssen die Präsentation fertig machen, also, wieso bist du nur hässig, weil, ja, ich habe gesagt, ich muss da 5 Sachen haben, das sind nur 3 Sachen rum. Wisst ihr, was ich meine? Oder? Und ich finde das eigentlich mega wichtig, dass man auch spürt, die anderen sind im Stress, die sind im Scheiß, die können zusammen, dann kannst du dich nachher, dann machst du um 5 den Pitch oder die Präsentation um 6 mach für mich ein Bier auf. Oder,
und nicht nur, Erfolg. Nicht nur ein grünes Lämpchen im Team sind, dass die anderen auch
arbeiten sind. Genau, ja, das ist doch Horror, ne? Ich glaube, das ist doch das Entscheidende. Und wenn man auch merkt, ich glaube, also es ist, ein Führungs, wie soll ich sagen, nicht Ebene, aber so ein Führungsaspekt von mir ist so, dass die Leute vielleicht auch emotional gemerkt haben, wie bin ich drauf. Und nicht so, jetzt heute ist er völlig deprimiert und da mega gut, also das habe ich nicht. Also die schwanken, meistens bin ich mega gut drauf oder gut drauf. Aber die Leute merken gleich, jetzt ist er ein bisschen angespannter. Oder es sieht das Thema ein bisschen anders. Und das, hallo zusammen, schön haben wir uns da getroffen, schnell zum Social Check-in um 13:30. Ja, und das funktioniert doch nicht langfristig, oder? Sondern das muss ein bisschen emotionaler sein. Ja, Jungs, wir haben schon relativ viel geredet. Ich habe noch 2 Fragen. Die erste Frage ist, jetzt haben wir über Trends geredet und so wichtige Themen. Wo informiert ihr euch? Wahrscheinlich viele Sachen. Habt ihr gerade irgendeine Quelle, ein Buch, einen Podcast, irgendeine Seite oder so, wenn ihr sagt, einen Blog oder irgendetwas so. Ist noch cool zum Lesen und zum Sehen. Loris schmunzelt. Cyril ist enttäuscht, dass er seine Pizza gegessen
hat. Nein, ich habe etwas, und das kann ich allen empfehlen, mal zu machen, jetzt während Covid, dass natürlich auch das Format nicht mehr gut funktioniert. Ich habe wirklich vorher, und jetzt hat er zwischendurch gestartet, angefangen, dass du eigentlich von deinem Umfeld oder deinem Netzwerk, sagen wir 5, 6, 7 Leute für eine Nacht einladest. Es hat immer Pasta am Pesto gegeben. Und die Leute haben eine Frage können beantworten, was hat in den letzten 2 Wochen am meisten beschäftigt. Viel beschäftigt. Und ich habe immer geschaut, dass das eigentlich meistens verschiedene Generationen, verschiedene Backgrounds, Leute, die sich gar nicht kennen, die ich irgendwie kenne, zusammengebracht. Und was da für Geschichten, Gespräche und Insights rauskommen, ist für mich eigentlich einer von den, weil du hast den sozialen Austausch, kann man da wieder sagen, das ist einer von den so, sagen wir, sehr dichten Quellen, weil die Leute haben sich ja dann auf das vorbereitet und sagen, es kann ein Film sein oder es kann politisch etwas, was läuft oder es kann sein Technologie oder Trend oder Startup und dann kommen die an den Tisch und dann hast du vor allem ein Thema Und es wird dann wieder von 6 oder 7 verschiedenen Blickwinkeln dann wieder diskutiert. Mhm. Und das ist so ein meine Inspirationsquelle, also eigentlich das Netzwerk rundherum und einfach mal Zeit haben, mit denen zu reden und denen ihre Gedanken
zu verstehen. Du wälzt eigentlich das Informationsbedürfnis auf dein Umfeld ab, damit du
wenigstens... Filter.
Okay, der Filter.
Und der kommt dann rein. Vielleicht nur ein Ding, ich meine, ich habe mir das gut überlegt, ich möchte das ein bisschen indirekt auch mit der Gen Z, zum Beispiel Fokusgruppen, dass wir sie nicht fragen, ja, mit was beschäftigt ihr euch, weil sie es manchmal nicht genau wissen, sondern auch fragen, was beschäftigt euch? Und dann kommen wir gerade so, ja, von dem, oder ich habe das Gefühl, das ist schon nicht so gut, oder das müssen wir doch anders können machen und so. Darum finde ich die Frage schon gut. Und wahrscheinlich könntest du es eben auch mit eben Kollegen, wie du gesagt hast, oder auch mit, keine Ahnung, Kanton Uri oder Kanton Wattla, irgendwas nehmen wir, sagen, ich nehme 10 CEOs und befrage die mal so, was, mit was beschäftigt euch? Und dann drehst du das zusammen jeden Monat und dann hast du wahrscheinlich einen guten Chart dazu.
Ich glaube, das ist sicher ein guter Ansatz. Also das Filtern sowieso in der heutigen Zeit, glaube ich, sind alle Information Overflow ist ja, also Zugang zu Informationen ist nicht das Problem, sondern das Filtern und qualitativ gute Informationen bekommen, das habe ich das Gefühl, ist schwierig. Voll. Und wegen dem ist auch für mich jetzt sich informieren, sicher mal, ja, traditionell Tagesschau ab und zu, wo dann einfach kurz, knapp, ja, ein bisschen die wichtigsten Themen der Welt passieren, erzählt werden, wo mich eigentlich, ja, ein bisschen am Rand interessiert, und dann spezifische Informationen für meinen Bereich jetzt, Snus und Tabak, und dort kann ich jedem empfehlen, Google Alerts einstellen, wo eigentlich wie für dich die ganze Filterarbeit übernimmt und jetzt in meinem Beispiel einfach täglich ein E-Mail geschickt wird mit allen neuen Artikeln, wo mit dem Stichwort Snooze innerhalb von der Schweiz oder in Schweden oder sonst irgendwo definierbar etwas gepostet worden ist. Und auf diese Art hat man ja nicht das Gefühl, man müsste den ganzen Tag auf 20 Minuten hängen, blick.ch lesen und da noch Regio-Nachrichten und dort noch, sondern nur wirklich die Sachen, wo man sich dafür interessiert, erstens, und vielleicht zweitens das Gefühl hat, was ist wichtig für mich, und das kann man jetzt sehr, sehr spezifisch einstellen, und das hilft mir zu filtern und in Kombination mit Standard-Nachrichten halt wie Tagesschau oder auch ein NZ am Sonntag einfach, ja, weniger ist mehr, finde ich dort, qualitativ hochstehende Informationen, besser als 20 Minuten lesen, ist auch meine persönliche Meinung.
Absolut, es gibt auch, ich glaube, gerade bei neuen Projekten oder auch in KMU oder Konzernen, wenn irgendein Projekt muss angerissen werden, neue Marke, neues Angebot, würde genau das wahrscheinlich mega helfen, weil es gibt ein recht schnelles Gespür in den ersten 2-3 Monaten, was geht aktuell im Markt und wer ist dabei und was gibt schon Konkurrenz, die könnte kommen.
Dort vielleicht nochmal eine Möglichkeit, wo vielleicht nicht so viel wissen, also beim Schweizer Bund, also admin.ch, kann man sich für verschiedene Departements einschreiben und gewisse Updates automatisch bekommen, wo jetzt von einer regulatorischen Seite her relevant können sein. Also bei mir Tabakinformationen, das neue Tabakproduktegesetz, wo in der Vernehmlassung ist, kann man abonnieren, dass man jetzt nur gewisse Bereiche, Informationen, Updates bekommt. Und das sind meistens 1 bis 2 Sätze, also wirklich eine sehr knappe Medienmitteilung, wo dann meistens nächsten Tag in der Zeitung oder im Radio oder in der Tagesschau ausführlich nachher darüber berichtet wird, mit Kommentar, Analyse, Hintergrund, Zeug und Sachen. Aber der nackte Fakt eigentlich, wo jetzt in dem Fall vom Bund kommt, da kann man sich eigentlich auch schön maßgeschneidert filtern lassen, dass das automatisch ins E-Mail reinkommt. Und das hilft mir auch sehr fest, das Filterproblem können zu lösen.
Ja, mega gut.
Ja. Und bei mir ist so, wir sind schon viel zu schauen, aber ich sage gerne
gut.
Dokus.
Dokus, ja, klar.
Mir gibt es Dokus.
Der Dokuloris.
Aber
es stimmt schon. Es ist schon eine gute Quelle.
Ich sage einfach am Schluss, ich habe so gemerkt, du musst so ein bisschen die grossen Trends ein bisschen genauer verstehen, im Sinne von, hey, look, da hat sich jemand so viel Zeit genommen, ob es jetzt Podcast-Doku ist, ob es jetzt TV-Doku ist oder was auch immer, und hat probiert, eine Sicht auf ein Thema reinzubringen. Und ich finde das halt faszinierend, wo du sagst, okay, das ist so ein bisschen dense und das ist ausgearbeitet und nicht nur einfach ein kurzer Artikel oder so ein Podcast, wo jetzt 3 wie mir einfach mache ich schnurren. Sondern da hat sich jemand wirklich Zeit genommen, das abzukürzen, jede Sekunde überlegen etc. Und darum Dokus finde ich... inspirierend und genial.
Stimmt. Mehr Dokus.
Und bis vor kurzem ist der Navigator-Podcast gekommen, der hat ja auch lange
Sommerpause gehabt. Der hat ja Sommerpause gehabt, weil er uns getroffen ist. Der ist das Gleiche. Der ist das egal gewesen, dass ich mich informieren kann. Aber jetzt sind wir zurück, Jungs, jetzt heisst natürlich,
das schneidet
es raus. Das wäre jetzt nicht Zensur. Das kann man, nein, die werden das in voller Länge bekommen und sie werden sich vor allem bei euch melden. Ich sage, hey, top, ich habe auch den Navigator-Podcast geschaut, das sage ich, gibt es ja nicht mehr, was hört ihr jetzt? Nein, also, Jungs, letzte Frage, die ich immer stelle, ist mir gerade vorhin, ich habe ihm Janosch gar nicht gestellt, aber der hat sie sich das letzte Mal müssen beantworten. Und zwar, wenn ihr mal Kind hättet oder generell junge Kinder habt, wo ihr Sachen wollt mitgeben wollt, was wäre so eure Nummer 1 Erkenntnis im Leben, wo ihr diesen Kind oder einer nächsten Generation möchte mitgeben möchtet? Erkenntnis über das Leben, Weisheiten, Regeln, irgendetwas. Kann auch gerne jetzt gerade passen, muss nicht in 40 Jahren auch dem passen. Also, was es etwa 40 Jahre lässt.
Ich glaube, als Kind hat man vielleicht allgemein ja, ein das Gefühl, ein Jahr fühlt sich so lang an und man hat so noch keine Beziehung zu der Zeit und merkt nicht, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht, obwohl das die Erwachsenen immer sagen. Aber ich habe das Gefühl, meinem Kind beibringen einfach Spass haben im Moment und egal wie die Lebenssituation aussieht, das Gefühl geben, dass man das in der eigenen Hand hat, das auch ein bisschen zu beeinflussen. Gleichzeitig, wie man es versucht zu geniessen mit den Sachen, die man gerade hat im Moment und das Beste daraus machen. Ich glaube, das wäre so meine Info an Kind.
Und bei mir ist es, glaube ich, wirklich Lernen von Leuten, die eine Erfahrung schon mal gemacht haben oder die schon mal durch etwas durchgegangen sind oder schon mal ein Problem haben müssen lösen. Ist vielfach ältere Leute oder Leute, die älter sind als mir. Ich glaube, ich lerne viel mehr von solchen Leuten. Es kann verschiedenste Ebenen sein. Es kann Stresssituationen sein, wo eigentlich wie so einen Mentor brauchst oder hast freies Thema. Es kann sein geschäftlich oder was auch immer. Und ich glaube, ich sehe andere Leute als Lernmöglichkeit oder? Und als Austausch. Ich glaube, das ist das, wo viel früher arbeiten sollte. Darum auch wieder mit Gesprächen, mit Reden etc. Du kannst halt das auf so viele Ebenen anwenden, wo unser Schulsystem noch nicht abdeckt. Oder? Jetzt können wir ein neues Kapitel aufnehmen mit ganzen Mental Health und bla bla bla. Aber ich glaube, man kann viel von Leuten lernen, die schon mal durch eine Situation sind und gemerkt dann zum einen, die haben genau das gleiche Problem oder ein sehr ähnliches Problem wie ich auch schon gehabt. Und es hat so, das kann ich nicht lösen, ob es jetzt KMU startet, was auch immer ist. Und das andere, die haben es können lösen. Also das heisst, es gibt irgendwo ein Licht am Ende vom Tunnel. Und ich glaube, der Austausch müsste viel mehr stattfinden und passiert gerne zu wenig. Darum das würde ich meinen Kindern so weitergeben.
Sehr geil. Jungs, das war doch wirklich solid gewesen. Ziemlich genau eine Stunde haben wir geschnurrt gehabt. Eigentlich haben wir uns treffen zu Bier, Business Talk und Sauna. Wir haben Business Talk gemacht, jetzt haben wir Podcast und vorher Bier und Zauna hat nicht stattgefunden.
Pizza-Podcast.
Yeah. Genau, der Pizza-Podcast. Danke mal, cooles Gespräch gewesen, vor allem noch viel mehr rausgekommen, als ich gedacht habe am Anfang. Wir haben nicht genau gewusst, was hergehen könnte, aber geile Diskussionen gewesen. Dem sind danke Jungs, ganz viel Erfolg mit allen nächsten Plänen, die ihr habt. Wir werden die Episode vielleicht irgendwie Ende Jahr oder Anfang des neuen Jahres dann wieder aufnehmen, treffen wir uns wieder.
Ja, und alle Zuhörer, wir werden euch mal schreiben, um eure Inside reinzubekommen.
Ja, genau.
Eure Mentoring.
Die Leute werden jetzt von euch lernen. Die Leute werden jetzt deinen Tipp haben.
Du trackst immer wieder alles
los. Ja, ich habe alles unter Kontrolle. Ich komme keiner davon. Nein, danke für mal allen, die zugelassen haben und auch immer wieder einschalten. Es findet jetzt wieder statt, wöchentlich, Navigate Podcast. Bleibt gesund, bleibt vor allem zufrieden und gebt Vollgas mit allem, was wir machen. Jungs, danke für mal, euch auch Vollgas und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Merci, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Janik. Tschüss.
Ciao.